Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Kickass Radios, heute aus Aix-en-Provence. Ich habe mit meinen Athleten Rico und Laura die letzten fast 3,5 Wochen gemeinsam verbracht. Mit einer kleinen kurzen Unterbrechung, denn beide waren kurz in der Heimat zwischen dem Höhentrainingslager im Engadin und der ersten Rennwoche im Süden Frankreichs, wo wir zunächst 2 Tage die Strecken der 73-WM im September unter die Räder genommen haben und dort insbesondere die Bergabpassagen ganz genau angeschaut haben, sodass die Athleten im zukünftigen Training Juni, Juli, August bestmöglich die Strecken schon für sich visualisieren können und vielleicht schon mit dem ein oder anderen Gedanken im Rennen sein dürfen, das Anfang September in Nizza stattfinden wird. Nun haben wir den Sprung nach Aix-en-Provence nur ungefähr 1 Stunde 45 Fahrt weiter gemacht. Hier findet das Ironman 70.3 Pro Series Rennen statt. Es ist der Saisoneinstieg sowohl für Rico als auch für Laura. Beide hatten im Winter, wie wahrscheinlich jeder Athlet, ein paar Höhen und ein paar Tiefen. Aktuell habt ihr es von Laura miterlebt, dass sie ein paar Tage im Krankenhaus im Engadin verbringen musste und eben die letzten Wochen für ein Rennen nicht ganz so absolvieren konnte, wie sie es wahrscheinlich gewohnt ist und wie man sich das natürlich auch wünscht. All diese Sachen habe ich mit den beiden besprochen in kurzen Gesprächen und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und vielleicht gibt euch das ja ein bisschen Hintergrundinformation zu eurem Mitfiebern am Wochenende. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Kickass Radio aus Aix-en-Provence. Hey Rico, herzlich willkommen zum ersten Mal im Kickass Radio. Wie geht's dir?
Ja, hi Philipp, ich freue mich dabei sein zu können. Mir geht's sehr gut. Wir sind gerade hier in Aix. Heute Schwimmbesichtigung schon gemacht. Laufen bin ich auch gerade die Runde abgelaufen. Und ja, hatten jetzt auch schön ein paar Tage in Nizza. Da haben wir auch schon die Streckenbesichtigung für die WM gemacht. Also sehr schöne Tage hier gerade.
Ja, ich glaube, es ist auch sehr angenehm. Wir haben die letzten drei Wochen miteinander verbracht. Wir waren erst im Höhentrainingslager die 2 Wochen und ein bisschen länger sogar und sind jetzt zusammen hier in Südfrankreich unterwegs. Wie ist dein Eindruck von den Nizza-Strecken?
Ja, sehr gut. Also die ist auf jeden Fall hart. Das erste Mal da die ganzen Berge hoch, dachte ich mir, das wird eine sehr, sehr lange Strecke. Und das zweite Mal, da wusste man schon ein bisschen mehr, dann konnte man es auch besser einschätzen. Und da dachte ich mir schon, ja, wird schon sehr cool. Ist auf jeden Fall knackig und die Abfahrten waren auch sehr gut, dass wir die schon mal angeschaut haben. Weil da ist halt schon Frankreich ein paar enge Kurven dabei. Und man darf ja im Triathlon auch nur die Hälfte der Strecke benutzen. Deswegen war das sehr gut und ich denke, das wären spannende Radzeiten dort und da kann man auch einen Unterschied auf dem Rad machen auf jeden Fall.
Jetzt giltst du ja als einer der Superbiker im Triathlon. Du hast letztes Jahr, glaube ich, bis auf das Katar-Rennen überall die Radbestzeit gemacht, wo du angetreten bist. Auf was achtet denn jemand wie du, wenn er so einen Streckencheck machst?
Ja, Katar war ja mit dem Sturz, dann hätte ich hoffentlich auch die schnellste Radzeit gehabt. Ja, aber hier war eigentlich fast eher der Fokus aufs Runterfahren tatsächlich, weil das halt eine anspruchsvolle Strecke runter ist. Da bist du auch nochmal hinter mir mit dem Auto gefahren und hast mir so ein paar Tipps gegeben. Das war sehr, sehr cool. Und da kann man auf jeden Fall Zeit liegen lassen dort in der Abfahrt. Und auf sowas habe ich dann schon sehr geachtet. Und wie schnell ein Anstieg jetzt fährt, das ist ja im Rennen immer nochmal ein Unterschied. Also das konnten wir jetzt noch nicht genau einschätzen, aber diesmal war eigentlich auch genau der Augenmerk auf der Abfahrt und auch die Straßenverhältnisse. Also da sind dann doch schon ein paar Sachen drin, wo man vielleicht ein Loch ist, wo man mehr aufpassen muss, also auf sowas, ja.
Ja, super cool. Beziehungsweise mir geht immer jetzt gerade in Nizza oder jetzt grundsätzlich, ich glaube, einfach bei schönen Radstrecken das Herz einfach auf und ich finde, da liegt auch so ein bisschen die Wurzel von meiner Liebe zum Radfahren, egal ob Offroad oder Onroad, einfach, dass du an Orte kommst, die einfach irgendwie besonders sind und jetzt gerade das Hinterland von Nizza bietet da halt einfach phänomenale Strecken, auch immer wieder geniale Aussichten und irgendwie, was bei mir immer wieder im Kopf ist, ich finde, das ist so ein bisschen, es fordert den Radfahrer der als gesamten Athleten eben nicht nur irgendwie schauen, wie viel Power kann ich jetzt über die 2 Stunden rausbringen, sondern tatsächlich auch, wie kann ich diese Kraft an den richtigen Stellen einsetzen. Und das hat irgendwie für mich so einen Aspekt von einem kompletten Radfahrer und da ist mein Ehrgeiz geweckt, dich da besonders gut aufzustellen. Für die WM im Herbst und ja, die haben wir ja gemeinsam auch für dich als eins der Saison-Highlights rausgepickt. Mach doch da vielleicht nochmal einen kurzen Loop. Du hast letztes Jahr in Marbella, würde ich sagen, als Coach ein echt gutes WM-Rennen gemacht. Und trotzdem war es irgendwie so ein bittersweet Tag, weil eine sehr gute Leistung eben noch, also in Anführungsstrichen, nur zu Platz 5 gereicht hat. Wie hat sich das für dich angefühlt?
Ja, ist auf jeden Fall krass. Daran sieht man halt, wie schnell sich der Triathlon-Sport entwickelt. Vor 2 Jahren, also 2023, da noch Weltmeister gewesen und würde sagen, mit einer schlechteren Leistung. Und ich habe mich weiterentwickelt, aber trotzdem dann nur 5. Platz. Obwohl an dem Tag, also Schwimmen lief jetzt nicht perfekt, aber ich habe dann noch ein sehr, sehr gutes Rennen rausgemacht und vor allem mit dem Radfahren und Laufen dann sehr zufrieden gewesen. Und dann, 5. Platz ist sozusagen erstmal, gewinnt man jetzt nicht viel, wenn man schon mal ganz oben stand, aber für mich war es schon eine zufriedenstellende Leistung, weil wir da einfach auf dem richtigen Weg sind und wir dann einfach die nächsten Schritte noch gehen müssen, um dann die ganz, ganz schnellen Läufer schlagen zu können, aber auch ich denke mit der 20-Meter-Regel jetzt auch bei Ironman kommt mir das noch ein bisschen mehr spielt mir das mehr in die Karten, dass man den schnellen Läufern noch mehr wehtun kann auf dem Rad. Und ja, auch die Nizza-Strecke, denke ich, dass die mir noch mal ein bisschen besser liegt als das Marbella. Und deswegen freue ich mich darauf. Dann ja, genau als Saisonziel auch die 70.3 WM in Nizza zu sehen und da hoffentlich noch mal einen rauszuhauen.
Ja, so sehr ich deine Radqualität mag, glaube ich auch, dass ich als Trainer schon auch das Ziel habe, einfach mit dir im Laufen wirklich noch den Schritt zu machen, weil in dem Augenblick, in dem du auch in der Lage bist, im Laufen den Druck aufrechtzuerhalten oder unter Umständen auch da noch zu verstärken, wird das, glaube ich, noch spannender und eben auch du wirst in der Taktik halt noch unberechenbar. Gerade dann, wenn der Lauf hinten raus auch noch ein Minütchen schneller sein darf. Ja. Da haben wir im Winter dran gearbeitet. Wir haben ein paar coole Umstellungen, glaube ich, auch gemacht. Die sichtbarste ist sicherlich, dass du von Saucony auf Hoka gewechselt bist. Das ist jetzt das erste Premierenrennen. Oder nicht ganz, denn du hast noch den Halbmarathon in Mailand bestritten. Ja. Wie ging es dir da?
Ja, das hatten wir genau aus der Höhe gemacht. Da waren wir schon 2 Wochen in der Höhe, ich bin einen Teil mit dem Rad runtergefahren. Dann kommst du noch hinterher und hast mich die letzten Meter mit dem Auto gefahren, weil Italien dann um Mailand rumherum ist nicht die schönste Radstrecke. Aber so in der Anfangszeit konnte ich mit dem Rad fahren. Dann komplett aus dem Training das erste Mal, sag ich mal, wieder Halbmarathon gelaufen, genau mit einem neuen Schuhpartner Hoka. Lief schon sehr, sehr gut, aber trotzdem fand ich es wichtig, nochmal so einen Halbmarathon vorher zu machen, weil ja auch mal nach so einer langen Pause ist erstmal schön wieder erstmal ein Wettkampf, so ist noch was anderes, da nochmal erstmal reinzuschnuppern. Und das war jetzt 2 Wochen vor dem Wettkampf jetzt hier und ja, deswegen lief es ganz gut, weil es knapp unter der 1:10. Also war ein guter Schritt und ich hoffe, dass wir es auch in Triathlon übertragen können.
Ja, ich glaube, unsere Freude über eine 1:09 auf dem Halbmarathon in Mailand müssen wir so ein bisschen Perspektive vielleicht setzen. Dazu einmal, das ist noch nicht deine Bestzeit, aber der spannende Teil ist, glaube ich, dass du, du hattest ein sehr anspruchsvolles letztes Jahr, wo du mit dem letzten T100-Rennen in Katar einen kleinen Sturz hattest und auf der anderen Seite hat es bei dir auch ziemlich früh schon wieder in den Füßen und Fingern gekribbelt, in die Saison hinein zu starten. Dann warst du im ersten Trainingslager und du hast es jetzt auch in deinem letzten YouTube öffentlich gemacht gehabt. Du hast eine Schambeinentzündung entwickelt, eigentlich so Ende Januar, dass es deutlich wurde. Bis nach dem ersten Camp, muss ich sagen, intuitiv richtig hast du früh Alarm geschlagen und warst im MRT, sodass wir das dann die Entzündung bereits gesehen haben. Und jetzt heute rückblicken können wir, glaube ich, sagen, dass es A uns einmal geholfen hat in verschiedener Hinsicht. Einmal war mein Wunsch, möglichst viel ruhige Trainingszeit zu bekommen. Die haben wir dadurch bekommen. Und zum anderen haben wir, glaube ich, dein Netzwerk nochmal ordentlich aufgebohrt, was jetzt, sag ich mal, Gesundheit und Stabilität angeht. Wo stehst du heute? Wir haben jetzt bisher wenig öffentlich über Verletzungen in Anführungszeichen. Das war eine beginnende Verletzung, die aber als sehr hartnäckig gilt. Und wir haben sie, wie wir jetzt von allen uns sagen lassen haben, sehr gut und sehr schnell in den Griff gekriegt, sodass wir das sogar dokumentieren dürfen, wie wir damit umgegangen sind, weil du tatsächlich keine Woche Laufpause machen musstest mit einer Schambeinreizung. Erzähl doch mal deine Variante davon.
Ja, ja. Ja, also genau, die ersten Anzeichen waren so Ende der letzten Saison, die halt sehr hart war. Und letzte Saison, muss man sagen, sehr viele Rennen gemacht. Und ja, durch die vielen TN100-Rennen war auch meist keine Pause richtig, um mal zwischendurch mal wieder einen Grundlagenblock zu setzen. Sondern war meist Rennen auf Rennen. Und da, ja, Rennen ist jetzt nicht unbedingt das Beste für den Körper, würde ich sagen. Und da hat sich wahrscheinlich das so ein bisschen eingeschlichen. Und ich dachte dann so mit der Saisonpause über die Weihnachtsfeiertage geht's weg. Aber das ging ja noch nicht ganz weg. Und dann hat man halt im Januar dann drauf reagiert mit dem MRT. Und ja, da war dann schon ein bisschen deutlicher zu sehen, dass da ein Schambein-Ödem war. Also so eine Entzündung, dass da ein bisschen Wassereinlagerung war. Und ja, dann haben wir auch zusammen einen sehr guten Plan aufgestellt, dass wir das Laufen jetzt nicht komplett rausnehmen, weil das dann so, ja, dann gewöhnt sich der Körper wahrscheinlich so ein bisschen mehr an das gar nicht mehr Laufen. Und dann, wenn man wieder reingeht, dann ist das so ein Schock für das System. Sondern halt, wir haben es sehr runtergefahren. Am Anfang so eine halbe Stunde sehr lockere Läufe. Und das Gute war, dass ich beim Schwimmen und beim Radfahren jetzt das nicht gemerkt habe und das halt sagen normal weiter trainieren konnte. Und ja, dann halt auch sehr viel noch mit dem Hansi Friedl bei Corox zusammengearbeitet habe und noch eine ärztliche Betreuung. Also wir haben da echt ein ganz gutes Team mir dann aufgebaut, dass wir da oft im Check-up waren. Und dann sagen mal, wie lange haben wir, ein oder zwei Monate dann eigentlich keine Intensität beim Laufen? Also ich glaube, am Ende waren es dann fast zwei Monate, wo es dann nur diese 30, 40 Minuten Läufe waren, gar keine Intensität. Was ich aber trotzdem sagen musste, ich habe mich da immer wieder dran erinnert, gute Technik, und deswegen gingen die Läufe sehr schön locker natürlich, weil man jetzt frische Laufbeine hatte. Deswegen vom Technikgefühl und von der Technik Lauf generell, denke ich, habe ich gar nicht so viel verloren, weil wir immer wieder so das ein bisschen aufrechterhalten haben. Und dann eigentlich jetzt erstmal wieder in Synthet kam und erst in St. Moritz dann dazu. Ja, also dass wir es dann erst nach dem richtigen Check-up, nach acht Wochen hatten wir dann das zweite Mal MRT gemacht und da waren dann 90% komplett weg. Also da hat selbst der Arzt gesagt, das hat er so noch nie gesehen, dass es so schnell dann doch wieder verheilen kann. Ich dachte auch so, ja, Wassereinlagerung im Knochen, ehe der Körper wieder da hinkommt und dass er es rausnimmt, das dauert alles ein bisschen. Aber das haben wir echt gut hinbekommen. Und seitdem können wir auch wieder Intensität machen. Ich bin komplett schmerzfrei, deswegen haben wir das echt sehr, sehr gut gemacht. Und deswegen war Mai dann auch wieder das erste Mal Test, wie lange kann ich schnell laufen. Und das war ein guter, erfolgreicher Test, danach auch keine Schmerzen gehabt. Deswegen, ja.
Und du bist nach Mailand auch wieder den Maloja-Pass dann hochgefahren, ja. Wieder zurück ins Trainingslager und dann damit auch wirklich eine fast 30-Stunden-Woche rund gemacht. Ich würde gerne noch ganz kurz dazu ein, zwei Sachen noch hinzufügen. Ich glaube, du bist im Januar, hast du Schmerzen auch beim Laufen gehabt.
Ja.
Und was dann tatsächlich sehr, sehr cool war, dir wurde sozusagen eine relativ lange Pause angedroht.
Ja.
Und dann war so ein bisschen meine Reaktion, hey, lass uns gemeinsam schauen, wie wir eben, weil ich Sorge vor dieser Pause hatte und diese Pause auch nicht für richtig gehalten habe, haben wir dann ein Tag-Team zusammengestellt aus dem Martin Mack als Radiologen, Radiologie, aus der Radiologie München oder in der Säbener Straße dort mit beheimatet ist, dann dem Fabi Plachel als Arzt, der im Fußball sehr gut unterwegs ist, und dem Hansi Friedl. Im Prinzip das Tackeln deiner Verletzung aus unterschiedlichen Perspektiven, einmal aus der Bewegungsqualität, aus der Athletik, aus der therapeutischen Betreuung, aus einer, dann sag ich mal, ärztlichen Betreuung mit dem Thema Dry Needling und PRP-Behandlung, diese Multiperspektiven davon, und dass du das, und das muss ich auch, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, du warst dir für keine Autofahrt zu schade. Man muss dazu wissen, du wohnst in Leipzig, Hansi ist in Wasserburg beheimatet, der Doc ist in Salzburg, der Radiologe in München. Es sind halt einfach echte Strecken, die immer wieder da zurückzulegen waren, und jeder weiß, dass es jetzt auch nicht unbedingt lustig ist, 5 Stunden in eine Richtung Auto zu fahren für eine Behandlung und ähnliches. Und da fettes Lob an dich, dass du dich da wirklich auf die Hinterbeine gestellt hast und das so durchgezogen hast, so konsequent, ja. Und deswegen ist es umso schöner, dass du halt, ich glaube, das Bild war tatsächlich nicht nur 8 Wochen, sondern 10 Wochen nach dem ersten. Aber dass dieses zweite Bild tatsächlich um 90% die Reduktion, also wirklich diesen enormen Rückgang bestätigt hat, woraufhin wir dann auch wieder gesagt haben, und jetzt können wir auch richtig wieder das Gas reinnehmen dabei. Und dann eben waren wir 10 Wochen und 13 Wochen später schon wieder eine 1:09 zu laufen, ist halt richtig cool. Und gibt mir jetzt auch die Sicherheit, dass ich dich mit Vollgas auf die nächsten Rennen wirklich vorbereiten kann, die da sind. San Francisco und Rot. Und jetzt sitzen wir gerade im Hotelzimmer in Aix-en-Provence. Erstes Rennen der Saison. Was geht in dir vor? Was nimmst du dir vor?
Ja, das erste Rennen ist immer noch mal so ein bisschen mehr aufregend, weil man nicht genau weiß, wie die anderen jetzt über den Winter kamen. Man auch nicht genau weiß, wie man jetzt sein Training in Wettkampf umsetzen kann. Deswegen ja, ist da meist noch ein bisschen mehr Nervosität. Aber ich nehme es einfach so, wie es kommt. Bin gespannt, wie es die anderen sind und wie ich meine Leistung umsetzen kann. Also im Schwimmen und Radfahren konnten wir halt sehr gut trainieren. Gefühlt da auch noch mal sogar im Radfahren nochmal eine Schippe draufgesetzt, was schon schwer möglich ist, aber hoffentlich zeigt man das auch im Rennen. Und dann freue ich mich einfach erstmal wieder Triathlon zu machen, weil jetzt dann seit Dezember ja doch eine ganze Weile jetzt kein Triathlon. Hauptziel ist ja natürlich meine Validierung für die 70.3 WM. Und das Starterfeld ist hier schon ganz gut. Also ich würde sagen, so 8 bis 10 Leute sind so Kandidaten, die auch alle ums Podium mitkämpfen können. Deswegen ich zähle mir natürlich auch dazu, dass ich aufs Podium will. Das ist eigentlich so immer mein Anspruch, dass man aufs Podium kommen will. Und ich denke hier auch, die Radstrecke hat auch hier ihren paar Höhenmetern und kann man hoffentlich den anderen auch wehtun. Und Laufstrecke ist sehr anspruchsvoll auch. Ein bisschen durch den Park, mal auch ein bisschen Berg. Also ist jetzt nicht nur flach hin und her. Freue ich mich auch mal auf so eine Strecke, da wird einem auf jeden Fall nicht langweilig und ja, hoffentlich dann am Ende Podium, das nehme ich mir vor, ja.
Ja. Als Trainer habe ich da eine andere Perspektive drauf. Mir geht es gar nicht unbedingt darum, um aufs Podium oder zu gewinnen, weil ich glaube, wenn du es zusammenbringst, wirst du hier um Sieg mitkämpfen. Ja, das heißt, wenn wir das zusammen basteln, was wir zusammen basteln wollen, wird es abgehen. Für mich geht es wirklich darum, quasi ein Upgrade zu zeigen. Also das, was du letztes Jahr, ich meine, und das ist halt schon anspruchsvoll, weißt du, du bist da gut dabei auf der Mitteldistanz, bist einer der besten weltweit auf der Mitteldistanz. Und da jetzt zu schauen, einmal, sage ich mal, wie schaffen wir vielleicht einen Transfer wirklich im Laufen nochmal ein Schrittchen zu machen, dann war es letztes Jahr sicherlich 1-2 Mal, wo wir sagen müssen, hey, der erste Wechsel war auch so ein bisschen hier und da wackelig und je nachdem, wie anstrengend so eine Startphase war, muss es da durchaus einige überholen, was natürlich, was du auf jeden Fall kannst, was für dich kein Problem ist, links auszuscheren und an der großen Gruppe vorbeizufahren, aber was ist, wenn du deine Schwimmqualität ausspielst und unter Umständen da auch schon relativ gut positioniert unterwegs bist und nicht wie in Marbella von Platz 32.
Ich glaube über 40, 45 oder sowas.
Ja, oder Platz 45 ja. Bis auf Platz 2 hast du, glaube ich, in den ersten 35 Minuten fahren müssen in Marbella.
Ja. Ja, das war schon krass, aber ja, das war ja mit dem Neo-Aufmachen noch eine andere Problematik, aber das war auf jeden Fall mein schlechtestes Schwimmen,
ja. Ja, genau, aber trotzdem, sag ich mal, diese Feinheiten, ja, wenn du, meiner Meinung nach, wenn du jetzt zum Beispiel einem Hayden Wild zuschaust oder auch einem Christian Blumenfeld, einfach, da passieren sehr wenig Fehler in Summe, ja, und du hast trotz dieser kleinen Fehlerchen ja immer wieder extrem gut abgeliefert, ja, also das heißt, du hast immer das Herz in die Hand genommen, hast brutal geraced, ja, und vielleicht schaffen wir es ja da, noch einen nächsten Schritt zu machen und ich glaube, grundsätzlich sind französische Rennen einfach echt schöne Rennen, weil sie einen schönen Anspruch auf den Radstrecken hier per se mitbringen. Es ist eben nicht nur gerade Ausgeballer. Und wie du gesagt hast, jetzt kommt die Laufstrecke, die eben auch noch mit ein paar Winkeln und so weiter was hat. Wenn du dir was wünschen darfst als Szenario für Sonntag, wie sieht denn das aus?
Ja, einfach die Leistung abrufen, wie du schon meintest jetzt. Da vorne mit Schwimmen wäre natürlich cool, wenn da oft geht mir schon nichts auf, aber dass man dann beim Radfahren irgendwie so eine kleinere Gruppe hat und dass ich dann wünschen würde ich mir einen stabilen Lauf, dass man das nochmal gut umsetzen kann, dass ich das stabil von der Technik durchlaufen kann und dann hinten raus jetzt das auch noch gut halten kann, das würde ich mir wünschen und dann, wenn ich meine Leistung abrufen kann, dann denke ich, würde es dann für vorne mit reichen, aber wenn ich überall stabil durchkomme, das würde ich mir wünschen.
Ja, ja, super cool. Lass uns doch nochmal einen Blick ein bisschen weiter nach vorne werfen. Jetzt das Wochenende, cooler Saisoneinstand, ist immer wichtig, ist immer ein bisschen kitzelig, da wirklich reinzukommen. Für dich geht es danach in San Francisco weiter?
Ja.
Da
Genau, da erstmal wieder TN100. San Francisco natürlich ein schöner Ort für mich. Da letztes Jahr mit dem Sieg bin ich natürlich der Gejagte. kann man ja wieder nur schlechter werden eigentlich, aber nee, ist ein cooles Rennen dort und diesmal mit Hayden Wright auch dabei, der ja noch ungeschlagen bei TN100 ist. Also außer...
Ihr habt es gehört, noch ungeschlagen.
dass Dubai Board ein bisschen zu viel gemacht hat. Ja, aber genau, da freue ich mich auf das Rennen. Ist 3 Wochen später als Ex jetzt hier und ja, da soll es wieder auch mit ganz nach vorne gehen.
Mhm. Dann wiederum 3 Wochen später ist, glaube ich, das, worauf wirklich alle schielen und wo du wirklich voll im Spotlight landen wirst, der Challenge in Rot. Was sagt dein Bauch da heute, wenn du da hinschaust?
Ja, ist auf jeden Fall krass. Erste Mal Langdistanz. Da liegt noch so ja, respektvoller Distanz auf jeden Fall. Das noch nie gemacht zu haben, noch nie Marathon gelaufen. Und klar, ist es krass, dass es dann so ein super gut besetztes Rennen ist. Aber ja, wir haben uns extra bewusst rot ausgewählt, weil es eine super geile Strecke ist, ein super geiles Event. Drumherum halt schon viel los ist. Und wir wussten auch, dass dann ja auch gute Leute am Start sind. Und ich bin schon auch eher einer, der Lust hat, gegen gute zu starten, dann sieht man gleich, wo man steht und kann dann auch noch ja, in Zukunft dann Verbesserungen machen. Aber ja, rot gehe ich jetzt nicht mit der Ansage rein, dass ich da auf jeden Fall gewinnen werde. Das wäre jetzt übertrieben, weil ich glaube, jeder braucht erstmal für die erste Langdistanz. Das kann man wahrscheinlich sehr, sehr schwer, sag ich mal, vorbereiten. Du hast natürlich sehr viel Erfahrung, hast schon viele Athleten erstmal auf die erste Langdistanz vorbereitet. Deswegen bin ich mir da sehr glücklich, dich an meiner Seite da zu haben. Und ja, dann bin ich da einfach gespannt, wie gut das da läuft. Und ja, freue mich darauf. Langdistanz war immer so das Ziel. Als Triathlet will man natürlich irgendwann mal Langdistanz machen. Und ja, das dann rot das erste Mal machen zu können, ist schon cool.
Ja, total. Also ich glaube, was da wirklich spannend ist, dass man einfach sagen kann, man spielt am Anfang ein bisschen mit, weil Rot, du ist, glaube ich, die größte Bühne, die der Triathlon dir bieten kann. Da mit einzusteigen, ist cool. Und auf der anderen Seite sind da natürlich ein paar andere Jungs, die wirklich unter Zugzwang stehen, die in Rot gewinnen wollen, in Rot gewinnen müssen. Und du darfst da einmal erstmal mit den Großen auf die lange Strecke gehen und dir vielleicht auch ein bisschen zeigen lassen, wie das funktioniert. Und ich bin mir auch sicher, dass ich trotzdem nicht verstecken muss, was vielleicht aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, dabei zu sagen, hey, in San Francisco ist es ein Ziel, wirklich richtig fit zu sein. Und auf der anderen Seite hat die 73-WM für uns erklärtes Ziel, was wiederum es eigentlich unmöglich macht, so einen Hardcore-Peak Richtung Rot zu fahren. Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was in der Saison heißt, hey, wir machen eine volle Mitteldistanz-Saison und es passiert sozusagen die erste Langdistanz. Und ja, da bin ich einfach sehr drauf gespannt und kann ja gut werden. Ja. Ja, ich glaube, wir haben noch eine weitere Ankündigung. Soweit ich das jetzt so eben dran verfolgt habe, hast du auch dich mit Marcel und Carla so um dein erstes Merchandise-Shirt bemüht?
Ja.
Das kommt auch zu Rot, oder?
Ja, genau. Ich dachte, Rot ist dafür auch ein super Einstieg. Da gibt es eine schöne Expo. Ja. Werde damit an Kickers Stand gehen und da wird es mein erstes T-Shirt geben. Ja, haben uns da was Cooles überlegt und genau, werde dann mehr auf den Social-Media-Seiten, würde ich sagen, sehen. Aber genau, das wäre jetzt auch schon so eine kleine Ankündigung dafür.
Ja, mega cool. Lass uns hier den Rot-Hype langsam hochfahren. und wenn wir schon ein bisschen am Hypen sind, wenn ihr den Rico noch nicht so kennt, dann schaut doch gerne mal auf seinem YouTube-Kanal vorbei. Ich finde, er macht mit Rico Hofmann zusammen da einen riesen Job und gibt immer wieder tolle Insights in sein Training, lässt euch daran teilhaben, wie er seinen Alltag, wie er den Triathlon lebt. Und ja, wir verlinken euch das in den Shownotes. Und wenn du noch was anderes hast, verlinken wir das natürlich auch gerne mit drin. Und viel Erfolg dir am Sonntag.
Ja, danke schön.
Ganz herzlichen Dank für die offenen Einblicke hier im Kickass Radio. Und ja, wenn es euch gefallen hat, erzählt es gerne weiter und drückt dem Rico am Sonntag die Daumen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke,
ja.
Rico.
Ja, vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Und ja, dann schaltet auch gerne am Sonntag ein. Um 7 geht es ja schon los.
das war's auch schon, mein Pre-Race-Gespräch mit Rico. Ich gehe jetzt zurück in unser Zimmer, das Zimmer von Laura und mir, und unterhalte mich mit Laura über die vergangenen Wochen, ihre Höhen und Tiefen, und wünsche euch viel Spaß beim nächsten Gespräch.
Wir waren die vergangenen Tage mit Rico unterwegs und der war jetzt auch gerade vor dir hier zu Gast. Wie hast du den denn wahrgenommen in den letzten Tagen? Wir waren ja 2,5 Wochen zusammen im Trainingslager in St. Moritz und jetzt sind wir auch schon wieder einige Tage unterwegs.
Ja, es war cool, mal nicht nur alleine unterwegs zu sein. Und hallo erstmal natürlich auch von meiner Seite. Schön wieder hier zu sein, vor allem auch mit dir mal wieder hier am Mikrofon zu sein. Und genau, also die letzten Wochen sind sehr schnell vergangen und ich wünschte, ich könnte einiges irgendwie zurückdrehen und wiederholen, weil gerade das von dir angesprochene Camp in St. Moritz, wo wir dann ja gemeinsam unterwegs waren, davon konnte ich leider nicht so viel Training mitnehmen, wie ich es gerne gemacht hätte. Am Anfang war noch alles gut, da war das Wetter sehr schön und ich konnte eben dann auch mit Rico und auch Justus, den Töpper, den Rico noch dabei hatte, ein paar gemeinsame Einheiten machen. Das hat Spaß gemacht, war cool. Und dann war es ja leider so, dass es mir relativ schnell schlecht ging und ich dann sozusagen ausgebremst wurde und erst gegen Ende des Camps wieder vorsichtig dann ins Training zurückgekommen bin. Und da habe ich eigentlich ja meine Einheiten primär alleine gemacht, weil ich einfach wirklich auf mich hören wollte. Und dann waren wir kurz zu Hause und dann haben wir uns in Frankreich wieder getroffen. Und war auch cool, Rico sozusagen das erste Mal Nizza zu zeigen. Wir beide kannten uns jetzt gefühlt schon ganz gut dort aus. Gerade da zu landen, hat mich tatsächlich ein bisschen emotional werden lassen. Zeigt wirklich einfach, wie viel mir dieser Sieg bei dem WM-Rennen da in Nizza bedeutet und was für tolle Erinnerungen ich irgendwie auch an den Ort hat, auch an die Strecken. Und es war echt jetzt was Besonderes, da ein paar Tage unterwegs zu sein. Wir haben natürlich jetzt nicht die Ironman-Strecke gemacht, sondern die 70.3 WM-Strecke uns angeschaut, wobei da Teile ja gleich sind. Und man hat halt ein bisschen, also der Anfang ist gleich, aber dann fährt man Col du Vence hoch und biegt nicht links ab wie beim Ironman. Und Col du Vence, den Anstieg habe ich auch tatsächlich 24, als wir da waren, zur WM-Vorbereitung ein paar Mal gemacht. Finde ich einen super schönen Anstieg. Und dann geht man ja eigentlich in die Abfahrt, die dann auch wieder gleich ist. Und ich habe mir tatsächlich, als wir da jetzt gefahren sind, auch nochmal gedacht, wie anspruchsvoll diese Ironman-Strecke einfach ist. Weil auf diese Abfahrt, die wir jetzt da nochmal versucht haben, ein paar Mal runterzufahren, kommt man ja im Ironman wirklich erst sehr, sehr spät. Also was war das, 150 oder so, Kilometer 150. Und da, also man muss einfach so wach sein, so konzentriert sein, um da auch keine Fehler zu machen. Und ja, das war irgendwie beeindruckend, das nochmal so zu sehen. Es war cool, dass Rico das auch gefallen hat. Und ich glaube, das ist für uns beide so, dass es einfach die Vorfreude auf einen WM-Rennen da im September ja befeuert. Nur habe ich noch ein Hindernis zu überwinden, was Rico nicht hat. Rico muss nur validieren, indem er 71.3 Rennen vorher macht, weil er einfach durch seinen WM-Titel von Lahti für 5 Jahre vorqualifiziert ist. Ich muss mich komplett qualifizieren. Und jetzt sind wir hier bei dem ersten Rennen in Aix-en-Provence. Hier gibt es 3 Slots und gerade einfach so ein bisschen durch meine Vorgeschichte, dass es mir nicht so gut ging, gehe ich jetzt hier nicht mit dem größten Selbstbewusstsein an den Start, aber so ein bisschen der Stand.
Ja, lass uns mal kurz erst nochmal bei Rico bleiben. Was gibt's denn jemand wie du einem jungen Athleten mit, wenn ihr zusammen unterwegs seid? Wenn für Rico sind ja natürlich, also man kann ja jetzt nicht sagen, dass Rico grün hinter den Ohren ist, der ja auch schon einen Weltmeistertitel in der Tasche hat. Und auf der anderen Seite ist es, glaube ich, so, dass du jetzt schon das sehr, sehr weit getrieben hast über die letzten Jahre an Professionalisierung deines Sports. Und wie ist es denn so, wenn ihr da gemeinsam unterwegs seid, vielleicht auch eine Strecke gemeinsam verbringt, ihr seid den Col de Vence gemeinsam hochgefahren und habt doch da sicherlich auch das ein oder andere Gespräch geführt.
Mm. Ja, natürlich. Also ich meine, ich habe versucht, ihm immer mal wieder ein paar Tipps zu geben von, was ich einfach jetzt schon im Vorfeld wusste von der Strecke. Also vielleicht dann auch hinsichtlich des Rennens, an was man denken kann, wo es vielleicht Sinn macht, eben gerade vor einer Abfahrt nochmal dann Kohlenhydrate aufzunehmen, weil in der Abfahrt ist es halt einfach so, da muss man beide Hände am Lenker haben und da kommt man zu wenig, weil die einfach wirklich so bumpy auch ist, dass man sich einfach gut festhalten muss. Klar, und ich meine, wir haben, man quatscht ja über alles Mögliche, kann ich jetzt gar nicht sagen, was wir da so geredet haben, aber es war definitiv halt so, dass ich versucht habe, ihm ein bisschen zu erklären, was kommt, gerade bei der vor der ersten Abfahrt und so. Das hilft ja auch so ein bisschen, dass man einfach weiß, jetzt kommt ein Ort, da kommen extrem viele Speedbanks, extrem viele Schlaglöcher. Die und die Kurven, die kann man eigentlich ganz gut im Aero-Lenker fahren und so. Das wusste ich ungefähr alles noch. Und ja, ansonsten muss ich dir ehrlich sagen, wenn es flach war, dann hing ich an Ricos Hinterrad. Da habe ich dann nicht viel gesprochen, da habe ich selbst Gespräche geführt. Und wenn es berghoch ging, das eine Mal bin ich noch Intervalle gefahren, da ist er keine gefahren. Da, also am Ende ist so eine Radfahrt, also gerade auf engen Straßen, ja auch nicht so, dass man die ganze Zeit nebeneinander fährt. Von daher haben wir jetzt nicht ewig lange Gespräche geführt, aber natürlich unterhält man sich hier und da mal und gerade oben am Pass. Wir hatten natürlich auch immer wieder Punkte, wo wir angehalten haben, kurz besprochen haben.
Ja, mir ist selbst eine Sache wirklich im Kopf haften geblieben, weil ich habe euch ja im Prinzip in den Abfahrten verfolgt und habe mir das Ganze angesehen und du hast ihm nach der ersten Abfahrt relativ klipp und klar nochmal den Tipp mitgegeben, dass du quasi die Einheit oder die Abfahrt als Best Average sehen muss und dass quasi in keiner Kurve die Weltherrschaft entschieden wird. Und ich glaube, dass das wirklich eine spannende Sache war, da du sicherlich, oder da es sich so ein bisschen rausgestellt hat, dass er wirklich extrem schnell darunter wollte, ja, und dass das natürlich immer einen Risiko-Impact hat, aber dass natürlich eine schnelle Zeit overall gemacht wird in einem, sage ich mal, in einem Komfortzonenmittel, was wir versuchen über Technik, Streckenkenntnis, entsprechende Leistungsverteilung und so weiter so anzusteuern. Und ich glaube, das hast du da super cool in so einem Kommentar nach der Abfahrt nochmal zusammengebracht, ja. Und das erschien mir recht plastisch.
Ja, ich denke, das Wichtige gerade bei so einer Strecke mit Abfahrten, die technisch sind, ist halt, dass man, wenn man zu schnell ist, dann muss man ja auch teilweise gerade bei engen Kurven wirklich sehr hart abbremsen. Und oft nimmt einem das eben dann vielleicht so overall in Summe so ein bisschen Speed, als wenn man quasi so eine mittlere Geschwindigkeit halt einfach eher so durchflowen kann. Ich persönlich empfinde es auch so, dass wenn ich nicht ganz so schnell bin, dann auch teilweise Sachen noch besser im Aero-Lenker auch fahren kann oder mich da sicherer fühle. Und was wir jetzt auf jeden Fall gerade hier haben, ist sehr, sehr viel Wind. Und das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der dann auch in so eine Abfahrt mit reinkommt. Und ja, ich glaube, oft ist es eben so, gerade mit einem Triathlon, also mit einem Zeitfahrrad, ist einfach das Abfahren auch vom Körperschwerpunkt und so nochmal was ganz anderes. Und ich glaube, oft ist es die Grenze dazu, dass man dann vielleicht doch einen Fehler macht und stürzt und dann entweder das Rennen vorbei ist, man verletzt ist oder halt wirklich viel Zeit verliert, die ist sehr eng. Und aber ich glaube, über die Abfahrten, die wir gemacht haben, es war auf jeden Fall gut, das nochmal zu machen. Es hat sich jetzt ein bisschen komisch angefühlt, weil wir uns ja eigentlich jetzt hier auf ein anderes Rennen vorbereiten und jetzt irgendwie in meinem Kopf diese Strecke wieder so extrem prominent ist. Aber es ist ja halt eben doch auf jeden Fall eine Strecke, die es sich lohnt anzugucken, wenn man gerade so wie Rico oder dann eben auch ich vielleicht einen Unterschied auf dem Rad machen möchte oder muss.
Yes.
Jetzt. Dann habe ich natürlich noch einen ersten kleinen Sieg der Saison eingefahren. Dazu werde ich noch ein Foto auf Instagram posten. Das kann man jetzt zum Thema Rico vielleicht noch abschließend sagen. Es gibt eine Sache, da darf er noch ein bisschen schneller werden.
Ich würde vorschlagen, ich nehme das Bild als Podcast-Cover.
Okay, dann ist es damit aufgelöst. Es steht 2-0 für mich.
Yes. So, jetzt aber nochmal Rolle rückwärts ins Trainingslager nach St. Moritz. Du hast es schon in den ersten Minuten des Podcasts angetönt. Du warst im Krankenhaus. Ich glaube, du hast es auf Social Media auch geteilt. Das Ding hat einen größeren Impact, als wir das je geplant, gewollt oder gar beabsichtigt hätten, sondern vielmehr ist durch wahrscheinlich eine Verkettung von blöden Sachen, sehr viel Kohlenhydrate, vielleicht ein bisschen viel, bisschen schnell vor dem Rennen, hohe Trainingsbelastung und so weiter, hast du ganz extreme Bauchschmerzen gekriegt, bist im Krankenhaus gelandet damit. Und am Ende war das aller Wahrscheinlichkeit nach einer Pankreasreizung. Wir können das aber nicht mit hundertprozentiger Sicherheit alles auflösen dabei.
Ja, im Endeffekt, die Genese war eigentlich, dass ich halt eine sehr harte Radeinheit gemacht habe und mich schon nicht ganz toll vom Magen-Darm-Trakt gefühlt habe und dann einfach dachte so, okay, ja, muss ich jetzt irgendwie ein bisschen aussitzen und meinem Körper, der nächste Tag war ein Entlastungstag, war mein Geburtstag, einfach ein bisschen Ruhe geben. Und da habe ich aber schon gemerkt, dass alles, was wir eigentlich geplant hatten, du hast mir einen wunderschönen Kuchen gebacken, wir wollten essen gehen und ich habe die ganze Zeit nur gesagt, du, ich glaube, ich kann nur irgendwie Zwieback oder Reis essen. Also das war irgendwie blöd, schade einfach an dem Tag, aber wir waren, glaube ich, beide so hoffnungsvoll, okay, Tag drauf ist dann erledigt und ich kann wieder mich normal belasten und habe auch wieder Energie. Und dann war es einfach so, dass es halt kontinuierlich schlechter wurde und vor allem eben so war, dass ich zum einen immer mehr Schmerzen bekomme, habe, aber auch einfach gar nichts mehr trinken und essen konnte. Also ich konnte nichts bei mir behalten, was natürlich dann irgendwie auch erstmal uns den Verdacht gegeben hat, Magen-Darm-Virus oder so, aber es war kein Durchfall, nix und das war einfach sehr eine komische Situation und ich habe einfach, wie man halt so ist, gedacht, so okay, Ruhe, im Bett liegen, aushalten, einfach aussitzen und es wurde halt leider immer schlimmer und natürlich hat dann die fehlende Nahrung und vor allem auch Flüssigkeit dazu geführt, dass es mir nicht unbedingt besser ging und ich glaube, irgendwann war dann halt der Punkt erreicht, wo wir das Gefühl hatten, okay, das geht gerade in die richtig falsche Richtung. Und ja, ich meine, ich wurde eigentlich von oben bis unten durchgecheckt. Es war uns vor allem ja auch wichtig, ein paar Sachen auszuschließen. Zumal ich einen super krass hohen Blutdruck hatte von 200, was einfach nicht normal ist. Und ja, glücklicherweise konnte man alles Schlimme ausschließen. Ich glaube, das hat uns schon mal viel Last genommen. Und dennoch ist es natürlich komisch, wenn man es nicht so hundertprozentig irgendwas zuordnen kann, weil der Schmerz einfach wirklich extrem war. Also am Ende haben mir nur sehr, sehr harte Schmerzmittel wirklich mal kurz eine Entspannung gegeben. Und ja, es war echt ein Schreck. Ein krasser Reminder, wie fragil dann doch auch mein Körper so ein System ist. Und ich muss sagen, dass ich es eben doch sehr oft auch für selbstverständlich vermutlich so hinnehme, dass ich mich hart belasten kann und alles Mögliche umsetzen kann. Kurzum, ich bin dann, als ich...
Ich würde gerne noch einmal kurz zusammenfassen, nur damit wir es haben. Im Prinzip ist das Ganze Mittwoch aufgetreten und du bist am Montag drauf aus dem Krankenhaus wieder herausgekommen. Ja, du hast es relativ lange noch zu Hause ausgehalten, bist dann Samstag früh ins Krankenhaus gekommen, warst dann Samstag, Sonntag, Montag im Krankenhaus. Und das beschreibt, glaube ich, auch ziemlich genau das, dass du während dieser Zeit halt eigentlich keine Nahrung zu dir genommen hast. Ja. Und das hat halt eine extreme Schwächung gemacht, einen relativ hohen Gewichtsverlust bei dir. Und das mussten wir dann erstmal wieder schrittweise behutsam aufbauen. Ich glaube, das war, sage ich mal, der große Downer, der jetzt da war, im Vorfeld oder jetzt in diesem Aufbau.
Ja, ich war halt einfach richtig leer. Also ich habe ja dann, als ich langsam angefangen habe, mich wieder zu belasten, gefühlt die ganze Zeit einen Hungerass bekommen. Also es war wirklich schlimm. Ich habe mir für irgendwie so einen 30-Minuten-Trablauf ein Gel mitgenommen und das auch genommen. Und das war schon richtig absurd. Und ja, ich meine, ich habe versucht, langsam zu machen, gut auf mich zu hören und immer nur das zu machen, was sich auch richtig angefühlt hat. Und trotzdem wusste ich natürlich auch, das Rennen jetzt hier kommt immer näher. Und natürlich kann man jetzt darüber diskutieren. Das Sinnvollste wäre sicher vielleicht zu sagen, hey, jetzt lass mal das sein und gib dir noch mehr Zeit. Aber das Problem diese Saison ist wirklich, dass ich eben gar nicht so viele Möglichkeiten habe, mich noch eben für die 73 WM zu qualifizieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass gerade mit dieser Strecke in Nizza das einfach ein Rennen ist, wo ich mich wirklich sehr gerne für qualifizieren möchte. Und natürlich ist es jetzt nicht sicher, dass ich das hier schaffe. Das ist mir klar. Also ich komme, ursprünglich war sicher mein Traum und Wunsch, hier für den Sieg mitzukämpfen. Jetzt ist es gerade so, dass ich eben im Training natürlich schon versucht habe, auch wieder in Belastungen, also zurückzukehren. ich mich aber einfach immer noch nicht so fühle, wie ich mich gerne fühlen würde. Und das ist ein blödes Gefühl vor so einem Rennen, was einfach jetzt hier Ironman Pro Series ist, was sehr gut besetzt auch ist. Und eigentlich eben so in meiner DNA das drinsteckt, dass ich sagen will, hey, ich will hier für einen Sieg mitkämpfen. Und hier gibt es 3 Plätze. Bei den Frauen ist eigentlich von den Favoriten niemand qualifiziert. Das heißt, die werden alle um diese Slots kämpfen. Das heißt, man muss aufs Podium kommen, um hier einen Slot mitzunehmen. Und jetzt habe ich halt ein sehr kleines Selbstbewusstsein, weiß gerade gar nicht so genau, wie sich das anfühlen wird. Und trotzdem wollte ich mir die Chance geben, weil mein, das wisst ihr alle, es gibt immer wieder auch, sage ich mal, Überraschungen, hoffentlich im positiven Sinne. Und es nicht zu probieren, würde sich eben auch falsch anfühlen. Zumal wirklich hier Aix-en-Provence eine wunderschöne Stadt ist. Die Strecke haben wir noch nicht gänzlich angeschaut, aber auch die verspricht zumindest vom Papier sehr schön zu sein. Einige Höhenmeter einfach auch etwas, was mir halt Spaß macht. Und deswegen will ich es probieren. Aber ja, es ist immer schwierig, so dann halt mit vielleicht anderen Erwartungen reinzugehen. Aber ich versuche tatsächlich, und das ist aber eine mentale Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen, halt mit nicht so viel Druck reinzugehen, weil es einfach schon ein Geschenk ist, dass ich es versuchen kann. Aber es ist halt doch in gewisser Weise ein Druck da, einfach weil ich diesen Quali-Platz haben will.
Genau, aber also ich glaube, du hast es wunderbar beschrieben, wie es quasi aussieht, wie so die Motivationslage und wie die Motivation hoch, Trainingslage noch nicht optimal. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir sonst immer sehr gut durchs Frühjahr gekommen sind. Und deswegen, sage ich mal, auch Neuland ein Stück weit so jetzt da reinzugehen. Es gibt aber auch keine Kontraindikation, jetzt hier nicht ins Rennen reinzumarschieren. Deswegen glaube ich, ist es einfach auch eine Sache, das auszuprobieren. Du bist auf der anderen Seite halt auch eine super erfahrene Athletin, kennst deinen Körper sehr, sehr gut und kannst dich hier auch in dem Rennen jetzt erstmal wie jedes Jahr immer wieder wie in so ein Neuland reinbewegen, ja, mit einem solchen Rennen. Genau, dann lass uns noch einen kleinen Ausblick nehmen. Jetzt am Wochenende Aix-en-Provence, dann geht es erstmal wieder zurück in die Heimat und dann ist auch schon Anfang Juni, 3 Wochen später, der Ironman Hamburg auf dem Programm. Die Zeit dazwischen verbringst du zu Hause und hoffentlich in ruhigem Fahrwasser. Das ist mit entsprechendem Ironman-Training, um dann wirklich in Hamburg die erste Langstrecke des Jahres unter die Räder zu nehmen oder zu schwimmen, zu radeln und so.
Ja, ich meine, gerade ist natürlich so, ich würde mir wünschen, ich hätte noch mehr Zeit, einfach jetzt, weil ich so da rausgeworfen wurde sozusagen und jetzt nicht weiß, wie lange das noch dauert, bis ich vielleicht wieder bei der alten Leistungsstärke anknüpfen kann. Und gerade das Trainingslager in St. Moritz, das war etwas im Saisonaufbau, was ja ein sehr wichtiger Baustein war, den ich so nicht umsetzen konnte. Und wahrscheinlich war ich sogar, also eigentlich war ja geplant im Idealfall, dass ich besser daraus hervorgehe, gerade auch dann Richtung Hamburg, einfach wirklich nochmal so ein paar spezifische Einheiten auch für den Ironman, die mir einfach so gerade Richtung Ökonomie etwas bringen und die konnte ich jetzt alle nicht machen und vom Gefühl her bin ich sozusagen schlechter, gerade als ich vor dem Trainingslager war. Das ist halt leider auch wirklich doof. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch das Leben, das kann passieren. Ich bin oft sehr, sehr gut durchgekommen und dafür muss ich dankbar sein. Und das ist jetzt halt einfach eine Herausforderung. Ich hoffe, dass ich jetzt einfach hier gut ins Wettkampfgeschehen reinfinde, dass sich das von meinem Körper aus gut anfühlt. Und ich werde auf jeden Fall ein bisschen mehr Energie mitnehmen, also Kohlenhydrate, als ich das vielleicht sonst machen würde. Einfach aus der Erfahrung, dass ich gerade im Training wirklich sehr viel brauche. Und dann hoffe ich, dass ich mich davon gut erhole.
Ja, ich glaube, es kommt noch eine Sache, die jetzt am Wochenende, also für alle die sich jetzt mit dem Podcast auf das Rennen am Sonntag vorbereiten, ich glaube, es kommt noch eine Sache hinzu, obwohl wir in Südfrankreich sind und eigentlich gerne allen die lange Nase zeigen würden, dass hier super Wetter ist, für Sonntagmorgen oder jetzt auch die Morgen, da sind so mit 7, 8, 9 Grad doch eher kühl.
Und ein echt kühler Wind, der es einfach noch frischer empfinden lässt.
Der es hier irgendwie gerade so wirklich frühjahrsmäßig macht. Ist, glaube ich, ein spannender Faktor, der jetzt hier auch nochmal mit reinkommt, plus dem plus ultra früher Rennstart. Das heißt,
ja, das Rennen geht los wie normalen Ironman. Also um 6.30 Uhr geht schon der Livestream los. Das ist echt ein bisschen übertrieben. Und man muss ja sagen, ich habe mich unter anderem für dieses Rennen hier entschieden, weil ich es gerne mal machen wollte, weil es einfach cool aussieht, weil es ein Ironman Pro Series Rennen ist. Aber auch, weil ich letztes Jahr im Kraichgau ja komplett erfroren bin und mir so dachte, oh, ist doch einfach mal schön entspannt irgendwo in der Provence ein schönes, warmes Rennen machen. So sieht es eben gerade nicht aus.
Also hast du das deutsche Kraichgau-Wetter mit in die Provence genommen?
Nee, ich bin nicht schuld. Also als wir abgereist sind zu Hause, war es eigentlich noch ganz gut.
Ja, aber ich glaube, dann haben wir es eigentlich schon rund. Ich glaube, es dürfen sich alle Triathlon-Fans auf ein spannendes erstes Rennwochenende freuen, mit einigen Fragezeichen.
Auf meiner Seite.
Genau.
Es wird bei YouTube gestreamt von Ironman. Genau, 6.30 Uhr geht der Livestream los, Rennstart 7 Uhr. Genau, starkes Herrenfeld, starkes Damenfeld. Und ein cooler Kurs für mich und auch für Rico. Das erste Mal 20 Meter Ironman Draft Zone Rennen mit Höhenmetern. Ich bin sehr gespannt, wie sich das anfühlen wird, ob es irgendwie einen Impact hat. Und dann ein sehr, sehr verwinkelter und auch welliger,
schöner
Laufkurs durch die Stadt.
Perfekt. Laura, ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke hier im Kickass Radio. Und wir wünschen euch allen ein schönes Wochenende zu Hause beim Podcasten, wo auch immer ihr den Podcast wo auch immer ihr uns in euren Ohren habt. Und ja, schönes Wochenende. Danke für euer Interesse und ganz herzliche Grüße aus Aix-en-Provence.
Au revoir!